Wann hast du das letzte Mal jemanden mit Pockennarben gesehen? Hast du überhaupt schon mal jemanden mit Pockennarben gesehen? Da ist das ganze Gesicht voll mit Pusteln. Wann ist das letzte Mal eine Frau in deinem Bekanntenkreis im Kindsbettfieber gestorben? Schon länger her? Wann hast du was backen wollen und hast Mehlwürmer in deinem Mehlsack oder deinem Mehlgefäß gefunden? Weiß nicht? Hast du überhaupt schon mal einen Mehlwurm gesehen? Und wann wurde das letzte Mal ein Zahn gezogen, ohne dass du eine Spritze bekommen hast? Vielleicht noch nie passiert. All diese vier Fragen hättest du vor 100 Jahren mit großer Sicherheit mit Ja beantwortet, beziehungsweise du hättest mir sagen können, wann es das letzte Mal war. Vor 200 Jahren genauso. Quer durch die Menschheitsgeschichte mussten sich Menschen schrecklichen entweder Operationen unterziehen oder schreckliche Schmerzen erleiden. Ich denke an sowas wie Tumorschmerzen. Ohne Narkose, ohne Schmerzbetäubung. Meine Oma selber bekam noch einen Zahn gezogen ohne Betäubung. Und quer durch die Jahrhunderte mussten Leute, wenn es irgendwie mal Fleisch zum Essen gab, Speck zum Beispiel, dann war wie die Made im Speck, wie das Sprichwort schon sagt, waren da Maden drin, weil es keine Kühlmöglichkeiten fürs Fleisch gab. Es waren Mehlwürmer im Mehl, weil man es nicht gut und hygienisch trocknen, aufbewahren konnte. Und Menschen sind an sowas wie Pocken reihenweise gestorben, noch im 19. Jahrhundert, weil es die Pockenschutzimpfung nicht gab. Und es sind unglaublich viele Frauen im Kindsbett gestorben. Irgendwie jedes zweite Kind ist in den ersten Lebensjahren gestorben. So, wir leben heutzutage in einer Welt, die unfassbar gut ist. Wenn du einmal schon beim Arzt warst und ein Medikament verschrieben bekommen hast, Penicillin oder irgendwas, eine Infektion besiegen konntest mit Hilfe der Medizin, wenn du im Krankenhaus warst, wenn du in ein Auto gestiegen bist, wenn du von A nach B geflogen bist, wenn du in einem Haus wohnst, das fließendes Wasser hat, das sogar noch fließendes warmes Wasser hast, dann lebst du menschheitsgeschichtlich im Lauf der Menschheitsgeschichte insgesamt betrachtet in einer unglaublich wunderbaren und privilegierten Situation. Das muss man einfach wirklich mal sagen, und zwar nicht, weil wir eines Morgens aufgewacht sind und oh toll, Typhus ist jetzt kein Problem mehr oder die Pest gibt es nicht mehr, sondern weil es Tausende und zig und Hunderttausende von Forschern und Wissenschaftlern gab, die diesen Fortschritt mit vorangebracht haben. Ich möchte heute über Naturwissenschaft sprechen. Es gibt eine Geschichte, die finde ich ganz lustig, und zwar ist die Geschichte von einer Spinne, die beschlossen hat, aus ihrem Spinnennetz all die Fäden zu entfernen, die sie nicht unbedingt braucht. Gemerkt, da gibt es ein paar Überflüssige und hat hier mal abgeschnitten und hier mal abgeschnitten. Und dann hat sie eine so einen komischen Faden gesehen, wusste sie gar nicht, der geht da irgendwo nach oben und hatte sonst irgendwie keinen Bezug zum Rest der Konstruktion, hat sich gedacht, den brauche ich nicht, hat den abgebissen und siehe da, es war der entscheidende Faden, der das ganze Spinnweben gehalten hatte und das stürzte in die Tiefe. Jetzt behaupte ich natürlich nicht, dass unsere Welt nur an der Naturwissenschaft hängt und so, aber ich behaupte, dass Wissenschaft und unsere Fähigkeit, naturwissenschaftlich zu denken und Naturwissenschaft zu wertschätzen, eine ganz wesentliche Grundlage unserer Gesellschaft ist und alles andere als banal und alles andere als selbstverständlich. Es ist nicht, dass es von alleine intakt bleibt. Denn wenn du mal weiter denkst, dass Menschen sich auf die Suche machen, was sind die Geheimnisse in der Natur, wie können wir Krankheiten besiegen, wie können wir die Welt erforschen, wie viele Käfer gibt es eigentlich und wie funktionieren die und bei welcher Temperatur passiert was mit Wasser oder mit Lava oder mit sonst was. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern es erfordert ein ganz spezifisches Menschen- und Weltbild. Nämlich zum Beispiel das Menschen- und Weltbild, dass wir Menschen eine Vernunft haben, die wahrheitsfähig ist. Es gibt auch Kulturen, die eher davon ausgehen, es ist alles Täuschung. Die ganze Welt ist eine Täuschung. Nein, naturwissenschaftliches Weltbild lebt davon, dass wir glauben, die Welt ist nicht sinnlos, sie ist auch nicht chaotisch, sondern nach gewissen Gesetzen, nach den Naturgesetzen. Und wir Menschen haben einen inneren Sensus, wir haben ein inneres Gespür, wir haben eine Ratio, also einen Verstand, der sich diesen Naturgesetzen nähern kann. Vielleicht nicht komplett und vollständig, aber trotzdem so, dass wir uns immer besser in der Welt zurechtfinden. Das zweite, Naturwissenschaft lebt davon, dass wir grundsätzlich Leben als erstrebenswert finden. Auch das ist ja nicht automatisch. Wir können sagen, ach ja, menschliches Leben ist sowieso egal. Warum sorgen wir uns überhaupt? Es geht zum Beispiel nur Es geht nur um die Ewigkeit, ne? Oder warum sollten überhaupt diese Leute, warum sollen die Frauen überhaupt im Kindsbett nicht sterben? Ist mir doch egal. So, erstmal zu sagen, wir haben sowas wie Forschung, wir haben sowas wie Medizin, setzt voraus, dass wir es erstrebenswert finden, dass es Menschen gibt, dass es uns Menschen gut geht, dass Leben geschützt werden sollte und nicht zerstört werden sollte. Und schließlich, Naturwissenschaft geht davon aus, dass wir einander brauchen, um uns der Wahrheit zu nähern. Es gibt nicht nur einen, der von oben irgendwie die Offenbarung hat über alles, sondern es gibt einen kritischen Diskurs. Wir müssen uns austauschen. Wissenschaft lebt auch von Demokratie, lebt davon, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass man drum kämpfen kann. Das ist auch was überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern sogar umkämpft ist. Und wenn du fragen würdest, woran liegt es, dass wir heute, ganz besonders in den letzten 2 Jahrhunderten und besonders im Westen der Welt, einen solchen technischen, technologischen, wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fortschritt haben, dann werden viele Leute sagen, das ist wegen der Aufklärung. Vorher war das Mittelalter, da waren die Leute alle ein bisschen irgendwie blöd und so. Und dann kam die Aufklärung und auf einmal begannen wir, wissenschaftlich zu denken. Und da ist teilweise was wahr. Die Aufklärung war eine Rebellion gegen unterdrückende Mächte. Und zwar in erster Linie die von Monarchien, die einfach überhaupt nicht erlaubt haben, dass man eigener Meinung sein durfte, aber auch einer Religion, einer Religiosität, die mit Machtmitteln versucht hat, ihre Weltanschauung zu stützen. Und dagegen hat die Aufklärung rebelliert und das war auch gut so. Aber es greift zu kurz, wenn man sagen würde, Menschen haben erst im 18. Jahrhundert angefangen, Naturwissenschaft zu treiben. Das stimmt natürlich nicht. Muss man nach Ägypten fahren und dir die Cheops-Pyramide anschauen. Die Leute hatten damals schon sehr, sehr viel Ahnung über Technologie und sogar über den Stand der Sterne. Und wir denken an die frühen Griechen. Epikur war ein großartiger Forscher. Heute in Mathematik lernst du noch Gesetze, die auf Epikur zurückgehen. Auch die Römer hatten in etlichen Wissensbereichen eine tolle Naturwissenschaft. Und was dann passiert ist, ist die sogenannte Völkerwanderung. Wird gleich noch klarer, warum ich euch das alles erzähle und was das mit diesem Video zu tun hat. In der Völkerwanderung stürzt das römische Weltreich ins Chaos. Es waren mehrere Wellen, wo Migrationsbewegungen überwiegend aus dem Osten, aus den mittelasiatischen Steppen, mehr und mehr den Kulturraum im Mittelmeer überrannt haben. Und die haben alles kurz und klein geschlagen. Und diese Kultur, diese ausgefeilte griechische und römische Kultur, wird weitgehend vernichtet. Und das Interessante ist, die Frage, wer hat denn im ersten Jahrtausend das Wissen der Antike nach dem Zusammenbruch des römischen Weltreichs bewahrt? Und die Antwort ist, das waren die Klöster. Jetzt will ich ein bisschen was persönlich erzählen. Ich bin in einem kleinen Ort in Niederbayern aufgewachsen, der heißt Metten. Und in Metten in Niederbayern gibt es ein Kloster, das im späten 8. Jahrhundert, also 766, glaube ich, gegründet wurde. Das war zur Zeit Karls des Großen. Da gab es noch kein Deutschland, da gab es noch kein Bayern, da gab es das meiste noch nicht, was wir heute sehen, aber da gab es schon Mönche, die dort gearbeitet und gebetet haben und die bald dort schon eine Lateinschule errichtet haben. Und eine der spektakulärsten Sachen in Metten, wenn man mal dahin kommt, das ist an der Donau, auch heute noch von Touristen sehr gerne besucht, ist die Mettener Bibliothek. Das ist eine absolut prächtige, natürlich später so schön barock hergerichtete Bibliothek, aber diese Klöster oder das Kloster Metten hat dort Texte der Philosophie, der Astronomie, der Geschichte, der Mathematik, verschiedener Forschungszweige bewahrt. Ich selber erinnere mich, wir hatten, also bei mir an der Schule gab es einen Benediktiner Pater, der irgendwie ein Quantenmolekularteilchen oder was entdeckt hat, Physiker, nach ihm benannt. Eine Generation vorher gab es einen ganz berühmten Assyriologen, also einen Forscher der assyrischen Schriften. Ich kannte einen alten, ganz berühmten oder relativ berühmten Metaphysiker und Philosophen unter den Patras. Also dieses Kloster war und ist auch bis heute ein Ort der Bildung mit einer riesengroßen Bibliothek, auch ein Ort der Naturwissenschaft. Es gab eine Forschungsstation dort, Wetterforschungen, physikalische und ein anderer hat sich mit Erdkunde beschäftigt, da gab es geologische Forschungen und so weiter. Und ich bin im Internet auf ein Bild gestoßen, das hat mich total erschüttert. Das kommt aus Amerika und da ist, glaube ich, dieser Kulturkampf noch größer. Das sieht man, ein Kind, das sitzt in einer Bibliothek und ein anderes Kind, das sitzt da und hat eine Bibel in der Hand. Und dann steht drunter, give them more than just one book. Gib ihm mehr als nur ein Buch. Und das ist offensichtlich ein kritisches Posting, ich glaube von einer amerikanischen Atheistenvereinigung, die sagen, die Christen, das sind die, die geben ihren Kindern nur das eine Buch, muss alles in der Bibel stehen. Und ich habe mir gedacht, was? Das ist so weit entfernt von dem, wie ich als Europäer Christentum und Kirche erlebt habe. Ich habe sowas, dass es sowas wie biblischen Fundamentalismus gibt, habe ich erst relativ spät gelernt. Das war sowas von fremd. Also da, wo ich herkomme, war es das völlig Natürliche, dass Naturwissenschaft betrieben wurde von Mönchen, dass Menschen gebetet haben und Gott geglaubt haben und außerdem Forschungspreise gewonnen haben, weil sie irgendwelche Molekularteilchen entdeckt haben. So in meinem Weltbild war das eine Einheit. Und ich glaube, seit über 1000 Jahren ist es in Europa so, dass Menschen ursprünglich zusammen geglaubt haben, dass du gewisse Fragen hast, für die ist der Glaube zuständig, und gewisse Fragen, für die ist die Naturwissenschaft zuständig. Und das ist grundsätzlich kein Problem. Ich sage mal, warum dieser lange Schlenkerer? Weil in der Aufklärung kommt eine Schärfe in dieses Ding rein, wo die Aufklärer sagen, Religion ist das, was uns unmündig und dumm hält, deswegen müssen wir das über Bord werfen. Und weg mit der Kirche und nur noch Naturwissenschaft. Aber hey, wenn du mal den Kölner Dom, die Architektur anschaust, wenn du überlegst, wann eigentlich die großen ersten Universitäten wie Bologna, wie Paris, wie Salamanca gegründet wurden, das ist Hochmittelalter. Das Mittelalter, das christliche Mittelalter, war nicht eine Phase, wo alle blöd waren und sich nur gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, wie bei Game of Thrones oder irgendwie so, sondern es war eine Zeit der großen Bildung. Es war eine Zeit, wo die Klöster durch die Jahrhunderte hinweg das antike Wissen bewahrt hatten, übrigens auch das Oströmische Reich mit so großen Städten der Gelehrsamkeit eben wie Byzanz, aber auch das christliche Bagdad, wo viele, viele, viele Schriften bewahrt wurden. Später wurde es von Muslimen erobert. Auch die haben etliche von diesen Traditionen dann weiter bewahrt und fortgesetzt. Aber im Mittelalter war eine Zeit der Blüte, wo sowohl Theologie, also Denken an Gott und Philosophie, als auch der Naturwissenschaften gefördert wurden und gedeihen konnten. Und die Aufklärung hat dieses Thema radikalisiert. Sie hatte Gründe dafür. Religion kann ganz negativ sein. Aber ich glaube, erst seit der Aufklärung haben wir dieses eigenartige Konstrukt, dass Menschen sagen, Religion ist feindlich zur Naturwissenschaft. Und ich möchte heute als Mensch, der natürlich der Gläubige ist, der Christ ist, ich möchte werben dafür, Naturwissenschaft zu lieben und zu wertschätzen, weil sie wirklich verantwortlich ist für sehr viel Wunderbares, das wir haben. Es gibt Fundamentalismus. Fundamentalismus sagt, alles, was ich wissen muss, steht in meinem heiligen Buch. Alles, was ich wissen muss, lehrt meine Religion und alles andere ist böse. Die radikalste Form, die man sich vielleicht denken kann, ist sowas wie Boko Haram. Boko Haram heißt ja, Bücher sind Haram, Bücher sind böse. Bildung ist böse, weil alles steht in meinem heiligen Buch. Es gibt aber auch christliche Fundamentalisten, die auf so skurrile Ideen kommen, wie zu sagen, okay, alles, was nicht explizit in der Bibel steht, ist nicht gut. Denke ich mir immer, okay, hast du kein Smartphone? Nimmst du kein Aspirin, wenn du Kopfschmerzen hast? Wo steht denn Smartphone und Aspirin in der Bibel? Es gibt aber Menschen, die sehr stark von der Denkweise her so sind und alles verteufeln, was modern ist oder was zu sehr nach menschlichen Machen sich anfühlt. Auch jetzt, ich weiß, Corona-Impfung oder Impfung allgemein ist ein sehr umstrittenes Thema, aber es gibt Menschen, die aus dem Glauben heraus sagen, ja, Impfen, das ist per se schlecht, das ist unbiblisch und so. Und ich finde es gefährlich, weil ich glaube, es gibt Fragen, für die ist einfach die Naturwissenschaft zuständig und es gibt Fragen, für die ist der Glaube zuständig. Tatsächlich kannst du das Beispiel so bringen, das Beispiel bringe ich öfter, aber es ist auch schön. Das ist ein Buch. Wenn du wissen willst, woraus das Buch besteht, brauchst du Naturwissenschaft. Wenn du wissen willst, was der Text bedeutet, brauchst du keine Naturwissenschaft. Musst du lesen können. Ja, oder brauchst du vielleicht Literaturwissenschaft oder Philosophie, da geht es um Gedanken oder Literatur, ja, keine Ahnung was, Poetik. Das sind unterschiedliche Fragen. Wenn du wissen willst, erstmal, wie die Welt beschaffen ist, ist die Naturwissenschaft super. Die Naturwissenschaft ist das beste Modell, das wir haben, um zu beschreiben, wie die materielle Welt funktioniert. Wenn du aber wissen willst, was das jetzt bedeutet, gibt dir die Naturwissenschaft keine Auskünfte. Du kannst das Papier untersuchen, du kannst auseinanderschneiden und in Salzsäure verätzen und der Text wird da trotzdem nicht dadurch klarer, weil es andere Fragen sind. Naturwissenschaft sagt dir, wie die Welt aussieht, aber nicht zum Beispiel, wie du leben solltest. wie du mit einem Mensch umgehen solltest. Die Naturwissenschaft kann nicht sagen, was ein Mensch ist. Wenn du Menschen durchleuchtest und aufschneidest, haben wir unfassbar viele Ähnlichkeiten zu einem Affen. Heißt es, dass wir nur Affen sind? Heißt es, dass wir mit Menschen umgehen sollten wie mit Affen? Heißt es, dass wir Affen genauso behandeln sollten wie Menschen? Heißt es, dass wir Affen auch nicht töten dürfen, weil wir Menschen nicht töten? Heißt es, dass wir überhaupt gar keine Tiere töten dürfen, aber schwache Menschen oder ungeborene Menschen oder sterbenskranke Menschen, behinderte Menschen vielleicht schon? Es gibt Leute, die aus einer wissenschaftlichen Brille heraus sagen, Richard Dawkins gehört dazu, Peter Singer gehört dazu, ja, wir Menschen sind ja auch nur rein wissenschaftlich, rein biologisch, sind wir auch nur Tiere. Deswegen gibt es schon noch Menschen, die man töten darf. Vielleicht muss man sogar Behinderte töten. Vielleicht wäre das sogar ethisch besser aus verschiedenen Gründen. Naturwissenschaft alleine kann moralische, ethische Fragen, kann weltanschauliche Fragen, kann die, man kann sagen, größten Menschheitsfragen nicht alleine beantworten. Dazu braucht es andere Bereiche unseres Verstandes. Und das ist grundsätzlich kein Problem. Die Welt, die Naturwissenschaft kann beschreiben, so und so funktioniert der Körper, so und so funktioniert die Welt, die physikalische Welt. Aber eine Deutung zu geben, muss jeder Mensch selber. Und da geht es im Letzten um Fragen des Glaubens, auch der Philosophie, vielleicht sogar der Religion. Und das ganze Problem von Fundamentalismus entsteht erst als Reaktion auf eine andere Meinung. Und das ist die Meinung, Naturwissenschaft zeichnet ein komplett vollständiges Bild von der Welt. Und das ist eine Ideologie, die tatsächlich mit der Aufklärung erst beginnt. Zu sagen, alles, was wir wissen können, ist Naturwissenschaft. Wenn das so ist, dann muss ich natürlich Religion bekämpfen. Dann habe ich natürlich keinen Platz für Philosophie mehr. Dann ist natürlich alles überflüssig, was nicht Naturwissenschaft ist. Und dann ist die Kehrseite zu sagen, nee, ich glaube, deswegen Naturwissenschaft ist blöd. Das ist dann Fundamentalismus. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Menschen, die die rationale Hinterfragung ablehnen, die auch den demokratischen Diskurs ablehnen, um Wahrheit zu kämpfen, zu sagen, meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Das ist sehr, sehr gefährlich. Es bringt früher oder später krasse Verzerrungen hervor. Ich habe selber, einfach nur ein Beispiel zu nennen, ich habe selber eine Frau kennengelernt von einer christlichen Sekte, die, also christliche Wissenschaft, die gesagt hat, ihre Mutter ist einfach elendlich an einem Tumor gestorben. Der Tumor war sogar schon offen, ist aufgebrochen, weil sie gesagt hat, nee, ich bin geheilt, ich glaube, dass ich geheilt bin und nur mein Körper ist krank, aber das ist nur eine Täuschung. Also sie hat Naturwissenschaft abgelehnt, hat gesagt, Naturwissenschaft, das sind ja die so beschreiben, die Welt muss so und so sein, das glaube ich nicht. Und sie hat in einem Fundamentalismus gelebt und sie ist gestorben. Und das ist so tragisch. Denn tatsächlich ist dieses Bild, das die Naturwissenschaft ein vollständiges Bild von der Welt zeichnet, nicht nur falsch, sondern höchst gefährlich. Es ist übrigens auch die Grundlage für unglaublich mächtige Ideologien. Beide großen Ideologien des 20. Jahrhunderts, der Nationalsozialismus, Faschismus und der Kommunismus, haben sich an diesem Satz orientiert. Hitler war kein Naturwissenschaftler und ich glaube, er hat auch nicht so viel davon verstanden. Aber er hat behauptet, nee, das Ganze mit den Rassen, mit den menschlichen Rassen, die funktionieren genauso wie die Selektion im Darwinismus, also die, ne, dass die einen Tiere die anderen bekämpfen. So funktioniert das unter Menschen auch. Das ist wissenschaftlich. Hör auf mit dem Gewissen, hör auf mit Moral, hör auf mit Religion, das ist alles überholt. Der Nationalsozialismus hatte seine eigene Version von Pseudowissenschaftlichkeit, zu sagen, das ist alles streng wissenschaftlich logisch. Natürlich müssen die Arier die anderen Rassen bekämpfen. Beim Kommunismus genauso. Der Kommunismus hat gesagt, genauso wie der Darwinismus erklärt, dass eine Art die andere bekämpft, so ist der Klassenkampf die Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Der eine Klasse kämpft gegen die andere. Moral gilt nicht, das ist streng naturwissenschaftlich tatsächlich ein eiskalter Materialismus. Also nur an das zu glauben, was Naturwissenschaft sagt, war eine der Grundmaxime des Marxismus und des Leninismus. Man nannte das auch den dialektischen Materialismus. Diese Sicht der Dinge hat überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Sie hat überhaupt nicht verdient, dass wir sie moralisch überhaupt für unbedenklich halten. Sie ist überhaupt nicht unbedenklich. Der Mensch ist viel mehr als nur Materie. Die Welt ist viel mehr als das, was sich durch Naturwissenschaft beschreiben lässt. Genauso wie ein Buch mehr ist als ein Haufen Papier. Genauso wie eine Symphonie von Beethoven was anderes ist als nur Klangwellen in der Luft. Das ist nur ein Teil der Beschreibungswirklichkeit. Jetzt habe ich euch mit sehr viel schwierigen philosophischen Sachen bombardiert. Ich komme zum Ende. Wofür plädiere ich? Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, Wissenschaft an manchen Stellen zu hinterfragen. Es gibt zum Beispiel viele Menschen, die alternative Heilmethoden bevorzugen, die sagen, die Schulmedizin, die übersieht die Ganzheitlichkeit des Menschen, die praktisch nur die Apparate und gibt nur die Medikamente und übersieht andere Bereiche. Aber es ist natürlich fatal, wenn jemand die gesamte Naturwissenschaft und die gesamte Schulmedizin ablehnt. Ja, wenn jemand einen Krebs hat, wenn jemand eine Infektion hat, und es gibt Leute, die glauben so, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der wirklich geglaubt hat, dass Coronaviren weggehen durch ätherische Öle und dass ätherische Öle auch gegen Pest helfen. Leute, das ist einfach unfassbar gefährlicher Unsinn. Das ist nicht so. Es gibt aus gutem Grund eine Scientific Community. Es gibt Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die sich austauschen. Das sind nicht einfach alles nur böse Leute. Zu sagen, die haben sich alle verschworen und die sind alle böse, dann sind wir wirklich tief drin in Verschwörungstheorien. Und da muss ich auch sagen, warte mal, glaubst du dann auch, dass das Gift aus dem Wasserhahn kommt, aus der Wasserleitung? Wer sagt dir denn, dass da Wasser drin ist? Vergiften die uns vielleicht alles? Und du kommst irgendwann zu den wildesten, absurden Theorien. Ja, grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, es gibt einen Grund, warum ich jetzt nicht gerade ins Nichts falle und das Licht hier ausgeht und die Decke einstürzt. Und es ist die, dass es halt Wissenschaftler gibt, die generell diesen Wohlstand und dieses Wissen hervorgebracht haben, dessen wir uns heute bedienen. Und wir sollten diesen Grunddiskurs oder diesen Grundkonsens nicht hinterfragen, dass Wissenschaft was unglaublich Gutes ist. Und gleichzeitig sollten wir uns weigern, wenn Naturwissenschaft behauptet, alles, was nicht naturwissenschaftlich ist, das darf nicht sein. Naturwissenschaft kann nicht erklären, warum es das Universum überhaupt gibt. Naturwissenschaft kann nicht mal erklären, woher das Leben kommt, was der Sinn des Lebens ist, schon erst recht nicht. Und das sind Glaubensthemen. Wir sollten nicht sagen, Naturwissenschaft ist böse und ist schlecht, sondern wir sollten schauen, was ist der Bereich von Naturwissenschaft und welcher nicht. Ne? Ich muss nicht abends, wenn ich mir überlege, putze ich heute die Zähne oder nicht, muss ich nicht zu Gott beten oder die Bibel aufschlagen, reinige meine Zähne. Muss ich nicht, sondern ich nehme die Zahnbürste in die Hand und putze. Genauso wenig gibt es einen völlig legitimen, guten Sitz im Leben von Wissenschaft, von Technologie. Und dann gibt es Fragen des Lebens und des Sinnes, die Technologie und Wissenschaft nie beantworten können. Und das sind die Fragen des Glaubens. Und wir sollten uns wehren gegen Fundamentalismus, religiösen Fundamentalismus, der Wissenschaftlichkeit ablehnt und Rationalität ablehnt. Wir sollten uns genauso wehren gegen diesen pseudowissenschaftlichen Ideologie, die sagt, alles, was nicht naturwissenschaftlich ist, hat keinen Platz. Aber deswegen, ich bin so dankbar, dass es Naturwissenschaft gibt. Wir als Christen glauben, dass Gott diese Natur erschaffen hat mit einer unglaublichen Weisheit. Ich meine, es ist abgefahren, wie toll der menschliche Körper funktioniert und wie komplex Stoffwechselprozesse darin sind, wie komplex Ökosysteme sind, wie komplex das Universum ist. Wir glauben, dass Gott in all das einen Logos hineingelegt hat. Das Johannes-Evangelium fängt an, im Anfang war der Logos, im Anfang war ein Sinn. Das ist logisch. Und wir Menschen können einen Teil dieser Logik erkennen. Wir können auf Gottes Strukturen und Gesetze ein Stück weit schließen. Im Letzten, wie Gott ist und wie wir zu ihm kommen und wie wir heil werden und was wirklich der Sinn von all dem ist, das glauben wir Christen, erschließt sich erst durch die Menschwerdung Gottes und Tod und Auferstehung, durch Jesus Christus, durch das, was er gesprochen hat. Aber das wertet nicht den Verstand ab, ganz im Gegenteil, das wertet ihn total auf. Verstand ist wunderbar, Naturwissenschaft ist wunderbar, Wissenschaft ist super. Wir sollen denken, wir sollen kritisch sein, denn Gott hat uns eben nicht nur Füße und ein Herz und Gefühle gegeben, sondern auch ein Gehirn. Und das ist wunderbar. Deswegen, Naturwissenschaft ist great. Übrigens, freier Diskurs gilt auch hier. Kommentare sind nicht deaktiviert. Schreib mir einfach deine Meinung drunter. Darfst gerne auch sagen, finde ich ganz schlecht. Oder natürlich darfst du auch schreiben, findest du ganz gut. Und du darfst gerne diesen Kanal auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal.